Freunde, special, 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 special. Nicht nur ich, Pascal und Stepan hier. Heute haben wir noch
den lieben Yannick Sammelhack von Volt.
Von Volt.
Freut mich.
Stell dich gerne kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Woher kommst du?
Yes, Yannick. Ich komme aus Hamburg. Zusammen mit meinem Co-Founder Tobias haben wir vor knapp 2 Jahren die GmbH Volt gegründet. An dem Ganzen arbeiten wir aber schon seit circa 5 Jahren. Damals habe ich noch bei Philips im E-Com Online-Shop gearbeitet. Jetzt fragt ihr euch, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Damals ist der Shop relativ schnell von 5 auf 40 Millionen Jahresumsatz gewachsen und wir hatten immer das Problem, dass wir Out-of-Stocks und Overstocks hatten, weil meistens das Marketing und das Operations nicht gut miteinander kommuniziert haben. Das Problem lösen wir jetzt für E-Commerce-Scale-Ups von Marken wie Paul Valentine, 6PM oder auch jetzt zum Beispiel einem Elevate. Und so kamen wir mit Stepan zusammen in Kontakt. Du hast dich erstmal von unserer Software überzeugt. Und jetzt gibt's vielleicht auch noch ein paar mehr News zu teilen, wie wir jetzt zukünftig auch enger zusammenarbeiten wollen.
Ja, das stimmt, darauf gehen wir in Zukunft ein. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja mit Elevate ja immer ein Problem gehabt. Beispielsweise, wo wir das Jobsystem hatten 2022 oder 2021, haben wir immer eine Kollektion gelauncht und wie ihr vielleicht mitbekommen, waren die innerhalb von Minuten ausverkauft. Ähnliches Problem wie bei euch bei Philips oder auch bei vielen anderen Brands, die das haben. Weil auf der einen Seite willst du ja effektiv gut mit deinem Kapital umgehen und auf der anderen Seite willst du ja auch kein Risiko eingehen. Ne? Und dieses Jahr besonders haben wir gesagt, okay, da wir wirklich extrem wachsen, wollen wir ja auch effektiver werden und wir wollen ja auch weg von diesen ganzen Excel-Sheets, Data-Analysten gehen und da haben wir auch dann Volt gefunden. Wie ich auf euch gekommen bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ihr wurdet mir empfohlen von jemandem.
Ich glaube, das lief über den Inner Circle.
Ja,
von Johannes.
Kann sogar sein. Nee, ich glaube nicht Johannes. Ich glaube, ich habe sogar auf LinkedIn oder irgendwo gesehen und da war ich so, okay, ich trage mich mal ein. So, und dann habe ich mich eingetragen, hatte den ersten Call mit dir, weiß ich noch. Dann haben wir über das gequatscht und dann hast du mir gezeigt, wie die Plattform funktioniert. Ihr müsst euch vorstellen, ich werde auch ein paar Bilder von Elevate einblenden lassen. Ihr habt da ein Tool, ihr loggt euch ein und dann ist es so ein Graph, der euch zeigt, am Tag X in 20 Tagen wirst du vermutlich, natürlich ist es nicht zu 100% genau, aber die Genauigkeit ist schon echt überraschend positiv, wie genau das ist, so und so viele Sachen verkaufen. So, und jetzt für mich als jemand, der mit dem Tool arbeitet natürlich, aber auch als Zuhörer, der sich vorstellt, okay, ich kann mir das nicht ansatzweise vorstellen, wie zum Fick kommt man auf die Idee? Also natürlich, du kommst auf die Idee, du willst es vorhersagen, aber wie setzt man das um? Also du arbeitest mit deinem Geschäftspartner Tobias seit 5 Jahren an dem Ding. Nimm uns mal mit jetzt, mal wirklich 2020, wo wart ihr, dass ihr gesagt habt, okay, wie gehen wir daran?
Voll. Ich glaube, das interessiert ja grundsätzlich immer auch viele Gründer oder angehende Gründer. Wie starte ich jetzt mit meinem Startup? Was ist eigentlich der erste Schritt, den du gehen solltest? Und ich glaube, bei uns war ganz klar, erstmal zu validieren, ist das Problem wirklich groß. Weil ich glaube, wenn das Problem nicht groß ist und so groß, dass Leute deswegen nachts nicht einschlafen können oder halt Millionenbeträge in ihrem Unternehmen verlieren, dann lass es, dann arbeite nicht daran, weil sonst wirst du da keinen großen Impact erzielen. Das heißt, ich hatte das Problem bei Philips gesehen und du fragst dich natürlich, okay, nur weil ich das bei einem Unternehmen gesehen habe, wie sieht's bei anderen aus? Was wir dann gemacht haben in 2020 und 2021 war, wir sind ans Masterstudium an die Nova gegangen. Tobi hat mich überzeugt, meinen sehr gut bezahlten Job zu verlassen und in ein Vollzeitstudium zu gehen. Und parallel dazu haben wir dann wöchentlich mit Unternehmen gesprochen. Dazu existiert eine Excel-Liste mit plus 150 Interviews, die wir dokumentiert haben. Da waren Unternehmen von einem Colgate, Unilever und Co. dabei. Und ein Unternehmen führt zum nächsten. Es hat sich dann bestätigt, die meisten Unternehmen haben immer wieder ein Problem. Und das ist die Planung in Excel. Die Planung in Excel ist nicht akkurat. Und die Planung in Excel führt dazu, dass Marketing und Operations nicht gut miteinander sprechen und dann immer wieder zu wenig oder zu viel Warenbestand eingekauft wird, der dann halt zu sehr, sehr hohen finanziellen Verlusten führt. Das war der Stand, wo wir dann 2021 gesagt haben, okay, vielleicht macht es Sinn, da mehr Zeit zu investieren. Lass uns doch mal an einer Lösung arbeiten. Das war so der Schritt danach. Erstmal nur, okay, ist das Problem richtig, richtig groß? Für uns war dann klar, es kann nur ein Gamechanger zu einer Excel sein, wenn ich geilere Daten oder geilere Modelle habe. Das ist ja ganz klar. Also Wir können nur einem Stepan wirklich helfen, wenn wir bessere Daten in das Forecasting integrieren und bessere Modelle, um die Daten besser auszuwerten. Und was wir jetzt ja mit dir auch im Onboarding-Prozess gemacht haben, war am Ende, dass wir nicht gesagt haben, okay, zeig mir einfach deine historischen Absätze und ich forecaste dir mal was, sondern das war ja, das ganze System dahinter ist ja deutlich komplexer. Deswegen hat das auch so lange in der Entwicklung gedauert. Was wir wirklich von 2021 dann bis 2023 nonstop gemacht haben und wo wir dann Experten von Zalando und Co. hinzugeholt haben, die Schweine viel Geld kosten und noch nicht so einfach zu bekommen sind, war, dass wir gesagt haben, okay, wir integrieren statt einer Variable, meinem historischen Absatz, die ich sonst auch in Excel benutze, jetzt 300 bis 400. Also alle Marketingkanäle haben wir angezapft. Bei dir war das Google Analytics, Google Ads, Meta, Klaviyo, TikTok. Und dazu eben auch exogene Faktoren wie historische Wetterereignisse und Wetterforecasts oder Konsumententrends oder zum Beispiel saisonale Events wie Muttertag, Vatertag, Black Friday, Christmas, Cyber Monday. Beim FC Bayern ist es ein Spieltag, also wann haben die ihre Champions-League-Spiele, weil dann halt der Shop natürlich total stark stärkere Absätze hat. Und bei einem Paul Valentine ist es tatsächlich eher das Black Friday, Cyber Monday Event. Und dann haben wir in Summe 4 Modelle, die wir entwickelt haben, die darauf aufsetzen. Das erste Modell ist nur dafür da, historische Out-of-Stocks zu verstehen. Also wann hatte ich zum Beispiel Umsatzeinbrüche? Das ist das, was du beschrieben hast. Ich sehe es in Shopify nicht, wann das Produkt nicht verfügbar war. Ich muss aber meine Planung in der Baseline anheben, wenn das Produkt nicht verfügbar im Shop ist.
Sorry, jetzt habe ich
ja, klar.
Was hat er im Shopify nicht gesehen?
Du, in Shopify kann ich halt nicht sehen, wann, wie, weshalb, warum mein Produkt sich nicht verkauft. Du hast eine ABC-Analyse.
Ja, ja, klar.
Verstehe. So, die quasi sehr, also die ist scheiße. Da kann Yannick viel mehr als Experte dazu sagen. Für mich als jemanden, der da ein bisschen reingeguckt hat, wusste ich kann damit nicht viel anfangen. Ja, aber ich glaube, wir springen da auch viel zu viel rum. Als erstes, du hast ja auch erwähnt, FC Bayern.
Ja.
Das war einer der größten und ersten Kunden von euch, die ihr gewonnen habt.
Yes.
Das war, glaube ich, ein unglaubliches Gefühl. Du bist ja auch ein Fußballenthusiast.
Richtig, du auch?
Ja, das haben wir mitbekommen und der Pascal auch. Für die
ich mag Bayern. Ich mag wirklich tatsächlich, ich mag Bayern.
Ja, du warst ja irgendwie in der Allianzstadion.
Ja, das war das erste Stadion, wo ich war in meinem Leben. Deswegen halt, ja.
Deswegen Bayern-Ultra hier. Aber okay, für mich, ihr hattet die Idee, dann wusstet ihr, okay, ihr braucht diese Lösung. Die Lösung 5 Jahre später ist ja Voids. Für mich die Frage, wo du ja auch gerade selber angesprochen hast, ey, du hast dein Studium quasi wieder angefangen, Vollzeitstudium, Masterstudium, hast deinen Vollzeitjob gequittet und für viele Selbstständige oder für viele Unternehmer da draußen, die eine Ideologie oder eine Idee haben oder eine Vision, A, Respekt dafür, dass du das gemacht hast, weil das braucht ja ein gewisses Mut.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch gesagt, der war sehr gut bezahlt. Und wie gut bezahlt war denn der?
Also 6-stellig im Jahr.
Also 6-stellig, wie viel hast du da verdient?
Also ich würde da ungern öffentlich drüber sprechen, aber
okay, ja, ist alles gut.
War ein gut datierter Job nicht. Auf jeden Fall.
Okay.
Vor allem im Alter von 23, 24 Jahren.
Genau.
So, und dann musst du ja ausgehen zu sagen, ich glaube, deine Mama und Papa waren auch nicht so begeistert davon. Gehe ich mal aus.
Es kamen Rückfragen, aber das Studium wurde unterstützt, aber das Thema Gründung war von Anfang an eher so ein Projekt.
Ja.
Wo ihr gegründet habt oder euch entschieden habt zu gründen, also am Anfang hattet ihr bestimmt ja gar keine Gedanken. Also ihr wart so, okay, das wird ja easy locker, ne? Oder wie ging es euch da am Anfang?
Am Anfang hast du diese Aufbruchsstimmung, alles funktioniert oder wird funktionieren, weil du das ja einfach nur auf Papier malst, deine Ideen. Aber 9 von 10 Ideen oder Annahmen sind natürlich falsch. Und das ist dann quasi der Throwback, dass du dann merkst, okay, ich muss erstmal meine Annahmen irgendwie sauber validieren.
Und wann war der erste Crisis? Also wo du wirklich sagst, weil zum Beispiel bei mir, ich kann mich dran erinnern, ey, keine Ahnung, es war ja auf viel kleineren Scale. Ich habe ja nicht mal eine GmbH, ich habe ja alles schwarz gemacht, wo ich 14 war. Wo so Schuhe sich bei eBay nicht verkauft haben von 10 Paar, 2 Paar. Ich habe ja schon Nervenzusammenbruch bekommen. Und weißt du, ich kann mir, deswegen, ich bereue es manchmal, dass ich diese ganze Phase ja gar nicht so richtig miterlebt habe, weil ich ja so lange Sneaker verkauft habe durch eBay, weißt du. Und bei vielen Gründern kann ich mir richtig vorstellen, dass der erste Moment, wo du aufgeben willst, ist ja auch der meistens der Moment, der kurz vor dem Erfolg ist. Und wenn du dieses Momentum schaffst, irgendwie rüber zu drehen, bekommt es hin. Wo war das erste Mal, wo du gesagt hast mit Tobias, boah, das war so knapp, dass wir aufgegeben haben, aber ihr habt es trotzdem umgedreht und hinbekommen?
Ich glaube, das war im Fundraising-Prozess letzten Jahres. Wir wollten hoch hinaus und irgendwie 1,3 Millionen einsammeln. Dann ist die Silicon Valley Bank mitten im Fundraising-Prozess nach 4 Wochen pleite gegangen.
Oh.
Und das erste war natürlich, dass dann erstmal alle VCs irgendwie per E-Mail gesagt haben, ja, lass mal unseren Termin für nächste Woche irgendwie schieben. Wir melden uns. Und dann ist der Prozess eingefroren gewesen. Ein anderer Punkt, wann wir schon mal an diesem Punkt waren, war auch bei der Frage, fuck, funktioniert das, was wir uns hier vorgenommen haben überhaupt? Und wenn du dann nachts um 1.30 Uhr zusammensitzt und auf die Forecasting-Ergebnisse blickst und die sind nicht geil, ja, glaub mir mal, dann kommt der Angstschweiß, dass das System, die Daten, die Modelle, wie ich es gerade erklärt hatte, nicht funktioniert. Und dann ist eben der entscheidende Punkt, dass du daran glaubst, bessere Daten, bessere Modelle werden funktionieren und das halt dann einfach durchziehst. Also das waren so krass, zwei Punkte. Das
ist gar nicht so lange her, ne?
Doch, das Silicon Valley ist Januar 2023.
Ja, genau. Also das ging dann alles relativ schnell. Wir haben dann, kein Scherz, an diesem Punkt, wo ich so richtig down war. Also ich war 4 bis 8 Wochen im Fundraising-Prozess, kaum Commitments drin. Die ersten Commitments, die wir hatten, sind wieder weggebrochen. Also so Investoren, kennen viele auch, würde ich jetzt hier keine Namen nennen, die dann gesagt haben, ja, ich bin dabei. Und dann 3 Wochen später kalte Füße gekriegt haben und dann geschrieben haben, ich bin wieder raus. Und dann habe ich angefangen, bei LinkedIn Gründern zu schreiben, die große VCs drin hatten und gefragt, hey, kannst du mir Tipps geben? Wir haben eine Liste aufgemacht, 150 Gründer, die Geld bekommen haben die letzten 2-3 Jahre. Und dann hat sich eine Gründerin gemeldet, Estelle. Hallo Estelle. Relativ großes Startup hier aus Berlin, Topi, haben gerade eine Verlängerung 40 Millionen Kapital reingeholt, vorher eine 40 Millionen Series A gemacht. Long story short, Estelle hat sich dann dazu entschieden, ähnlich wie das mit dir eigentlich gelaufen ist, nach einem Gespräch zu sagen, Yannick, egal was ihr einsammelt, ich bin als Investorin dabei. Und das hat mich dann so ein bisschen aus diesem Tal im Fundraising-Prozess rausgeholt.
Geil.
Also das ist genau das, was du gesagt hast. Wir waren kurz vom es wird nicht funktionieren. Und dann nochmal diesen Extraweg zu gehen,
du,
ist halt der Gamechanger.
Für mich besonders in den letzten Monaten, weil das Jahr 2024, wenn wir mir meine Laufbahn anschauen, jedes Jahr war super einfach für mich. Ne? Und 24 war das erste Mal, wo ich sagen musste, als auch Unternehmer, ey, harte Entscheidungen zu treffen, sei es den B2B-Verkauf bei mir. Ne? Auf mich bezogen, einen Exit zu machen mit den Schuhen online, ist ja ein Risiko. Ich habe ja 9 Jahre, ich bin ja in jeder Zeitung, in jedem Interview bekannt, ja, als der Sneaker-Millionär. Auch jetzt in der Bild, wo wir darüber gesprochen haben, obwohl ich nichts mehr mit Sneaker zu tun habe, das ist ja das Image. Aber ich habe ja für mich selber gesagt, ey, ich will wie Samsung mich weiterentwickeln. Samsung hat ja auch als Supermarktläden angefangen und haben sich ja peu à peu entwickelt. Deswegen harte Entscheidungen oder auch harte Niederlagen sind für mich persönlich was Geiles, weil wenn du gestresst bist, wenn du eine Niederlage eingesteckt hast, sehen es viel zu viele Menschen als negativ. Die müssen es viel positiver sehen und sagen, ey, was ist mein Learning daraus? Ja, weil ich finde, in Deutschland besonders oder allgemein in Dachregionen haben wir viel zu viel Mindset, ey, wenn der verkackt hat, wenn der insolvent war oder was auch immer, dass der abgeschrieben wird.
Ja, das wirklich, aber das ist auch so in der, so nehme ich es auch wahr. Jetzt, wo ich wohne dort, oder dass das so die Mentalität ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall, dass man so denken soll. Halt einfach, es geht immer irgendwo eine Tür auf. Es geht immer weiter. Ob du willst oder nicht, es geht weiter. Aber mach das Beste jetzt draus, oder? Und geh nach vorne. Und genau diesen Moment, wo du jetzt beschrieben hast, dass habe ich in einer anderen Weise auch schon im Leben so gehabt. Hat jetzt einfach anders. Aber das ist genau der Punkt, wo man weiter muss und wo man jetzt im Nachhinein sagt, hey, das war aber genau das Richtige und nichts anderes.
Weißt du, was mich auch persönlich interessieren würde und ich weiß auch viele Zuhörer, ihr habt eine Idee gehabt, eine Vision und diese umgesetzt. So, dann waren wir 2020, habt ihr das quasi gemacht, 2023 gelauncht, Geld eingesammelt und das Geld eingesetzt. Wann kamen die ersten Mitarbeiter und die zum Beispiel die Entwicklung? Für mich als Verständnis, hast du das mit Tobias entwickelt dann die 2 Jahre und ihr habt irgendwelche Entwickler dazu? Wann kam der erste Mitarbeiter? Wie war das Hiring vom ersten Mitarbeiter? Wie ist es so als Student, als Angestellter ist es ja komplette neue Rolle, als Geschäftsführer. Das unterschätzen ja viele. Wie war dieser Prozess für dich?
Wir hatten am Anfang ja erstmal, brauchst du ja Geld, um Mitarbeiter zu bezahlen.
Korrekt.
Und wir haben uns frühzeitig darum erstmal Gedanken gemacht, wie können wir denen ein sicheres Umfeld schaffen, dass die überhaupt eine Wette platzieren, ich gehe jetzt in das Startup und lasse meinen gut bezahlten Job zurück. Bei uns war klar, Wenn wir Leute ins Team holen, dann müssen das absolute Experten sein. Ich kann nicht einem Kunden einen Forecast zur Verfügung stellen, wo ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass der auf jeden Fall die Excel schlagen wird und auf jeden Fall ihm einen Bestellvorschlag danach ermöglicht, der wirklich akkurat ist. Damit das aber umgesetzt ist, brauchst du halt jemand aus dem Data Science Team von zum Beispiel einem Zalando, der das vorher schon jahrelang gemacht hat. Und diese Entwickler oder diese Personen sind halt extrem gut bezahlt. Wie komme ich jetzt an Cash? Ich würde allen Gründern einen mehrstufigen Prozess empfehlen. Am Anfang, wie kann ich meinen Mindeststandard an Cash, was ich als Gründer für mich selber brauche, erfüllen? Das haben wir über Exist, das Exist-Gründerstipendium gelöst. Danach haben wir eine Förderung der Stadt Hamburg erhalten. Das waren 150.000 Euro, auch Free Money. Das heißt, wir hatten schon zum Start circa 100 bis 250.000 Euro Free Money bekommen.
Und damit ich das verstehe, die erste Förderung von 50.000 hast du gerade gesagt?
Wir hatten bei Exist waren es 105.000 Euro.
105.000. Und das hast du einfach beantragt mit Tobias und das habt ihr einfach so bekommen?
Also das ist ein Pain in the ass.
Businessplan, alles, ne?
Welcome to Germany. Da das Geld kriegst du nicht umsonst. Das ist ein Prozess von 8 Wochen richtig harte Arbeit, eher nochmal eine zweite Masterarbeit und danach ein fortlaufender Bewerbungsprozess. Aber in Summe waren das sicherlich 12 Vollzeitwochen Arbeit.
Okay, aber dennoch muss man sagen und auch Chapeau sagen, ey, die haben das Geld bekommen. Ne? Zwei Förderungen. Also das sind ja 300.000 Euro, ist jetzt auch nicht wenig Geld. Dann habt ihr, dein Vorschlag ist ja quasi Förderung einzusammeln. Ja. Was habt ihr mit denen gemacht, mit diesen 300.000?
Also ein Teil ging für Freelancer drauf, die dir helfen, erste Komponenten zu entwickeln, weil du schmeißt ja ganz viel, was du am Anfang entwickelst, ist ja erstmal Müll. Das weißt du aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil du noch nicht das Problem richtig verstanden hast und die Lösung, wie sie aussehen soll. Das heißt, ich würde sagen, wir haben von den 300.000 Euro Entwicklungs-Cash sicherlich 100 bis 150.000 Euro in Entwicklung gesteckt von Komponenten, die wir teilweise danach gar nicht unbedingt weiterverwendet haben, die uns aber wirklich dabei geholfen haben, dieses Fundament zu bauen, wie es jetzt für Voids erstmal besteht. Und danach, nachdem wir gesagt haben, jetzt haben wir ein gutes Verständnis vom Problem und von einer möglichen Lösung und die ersten zahlenden Kunden hatten, dann haben wir angefangen, Vollzeitmitarbeiter dazu zu holen, die uns dann quasi wirklich in Vollzeit da unterstützt haben.
Und für mich, schau mal, Wadi Team hat ja, keine Ahnung, mit Elevate im Jahr 10.000 Bewerbungen. Aufgrund von unserer Social-Media-Reichweite plus bei uns, ich will das jetzt, wie formuliere ich das, bei uns anzufangen ist ja relativ einfach. Du kannst ja mit 18, solange du dein Abitur hast und sagst, einfach motiviert bist, du kannst ja bei mir schon mit 4,5 Notendurchschnitt anfangen, ist mir kackegal, ich gucke ja gar nicht. Mir ist ja das Mindset, die Vision und sowas viel wichtiger. Und bei euch ist ja, wie du selber erwähnt hast, du hast ja Experten, die sechsstellig verdienen mit Sozialprogrammen, mit allem drum und dran, die bei einem großen Konzern arbeiten. Wie war ist für dich als Gründer, Geschäftsführer, den ersten Mitarbeiter zu gewinnen? Was habt ihr gemacht? Seid ihr auf LinkedIn gegangen? Weil zum Beispiel viele Gründer sind sich so zu faul. Ich habe alleine rausgehört, 150 Interviews geführt. Bruder, ich hätte das niemals gemacht. Ich hätte gesagt, scheiß drauf, 150 Interviews. Dann Gründer auf LinkedIn angeschrieben. Besonders, man muss ja sagen, du hast ja zu dem Zeitpunkt keine Reichweite gehabt, nichts. Du hast ja einfach Kaltakquise durch LinkedIn quasi gemacht, einen Gründer. Deswegen auch Chapeau. Dann seid ihr auf die Mitarbeitersuche gegangen, um den ganzen Bullshit zu fixen, der vorher gemacht wurde, was vollkommen normal ist. Weil der, wie ich immer sage, der erste Online-Shop, beim Launch denkst du, boah, wie toll der ist, aber 5 Jahre später denkst du, wie scheiße der war. So, ist ja vollkommen normal. Man entwickelt sich weiter und ist genauso bei Klamottenentwicklung, egal wo. Wie war es, als ein kleines Startup Mitarbeiter zu gewinnen für Voids?
Die Mitarbeiter, die bei uns jetzt arbeiten, sind, damit es überhaupt Experten sind, brauchen die ja 5 bis 10 Jahre Arbeitserfahrung.
Deswegen sage ich es. Ich stelle es mir.
Also ja, eben, dann musst du die auch sozusagen fast schon überzeugen, dass sie das Risiko sozusagen nehmen. Ist ja auch ein Risiko, oder? Wenn du eine neue und kleine Firma reingehst.
Zu einer Phase, den letzten 2 Jahren, wo du wöchentlich davon hörst, dass Startups pleite gehen, große wie kleine, ist das natürlich nicht einfach.
Ja, besonders 2023, das vergessen wir alle. Wären die 2020, hätten die ein finales Produkt, hätten die Fundraising bekommen, ja. So.
Also es gibt ja Startups, die haben mit einem 100er Multiple auf Umsatz eingesammelt. Und damals war das ganze Thema vielleicht auch eher sexy. Es gibt ja immer Phasen, mal ist Bitcoin sexy, mal ist Bitcoin unsexy. Bei uns ist das sicherlich ähnlich. wenn du einen Experten mit 5 bis 10 Jahren Arbeitserfahrung erstmal quasi finden möchtest und für dein Unternehmen gewinnen möchtest, haben wir 2 Wege gewählt. Erstmal, wir haben die Stellen auf LinkedIn ausgeschrieben, aber selbst wenn du 300 Bewerbungen reinbekommst, da ist sehr, sehr viel, ich will es jetzt nicht Müll nennen, aber sehr, sehr viel dabei, was nicht für uns qualifiziert war.
Für eure Vorstellung
nicht. Für unsere Vorstellung nicht passt. Und dazu haben wir sicherlich pro Stelle dann nochmal 300 Personen in den Prozess reingeholt. Dafür musst du mindestens 1000 Kandidaten anschreiben, mindestens, wenn nicht sogar mehr, um dann zu sagen, ich habe einen Pool von 500 bis 600 Kandidaten. Daraus suche ich jetzt die Top 20 bis 50. Mit denen führe ich Erstgespräche, einen qualifizierten, ich sage jetzt mal, Tester nach, der 5 bis 10 Stunden Zeit investiert, Kandidaten benötigt. Und dann nochmal ein Drittgespräch mit Referral-Gespräch zu seinem vorherigen Arbeitgeber. Und wenn du dann an einem Punkt bist, wo du dann 3 bis 5 Kandidaten hast, ich glaub mir mal, dann hast du schwitzige Hände, weil du hast alle Kandidaten durch den Funnel gejagt. Sagen wir mal, 500 bis 600 bleiben dann 3 Kandidaten offen.
Ja.
Und einer von den 3 sollte es dann ja werden. Wie close zu denen? Mein persönlicher Tipp, du musst ihn, das klingt vielleicht wie eine Floskel, aber trotzdem bin ich davon fest überzeugt, du musst ihn von der Vision deines Startups überzeugen. Ich habe ja gar keine anderen Wetten zu platzieren. Wir machen noch kaum relevanten Umsatz, du hast kaum weitere Teammitglieder. Was willst du ihm zeigen? Du musst ihm von der Zukunft, da wo du in 5 bis 10 Jahren sein kannst, überzeugen. Und das haben wir bei allen gemacht, egal ob die von Minubo, Zalando, SAP und Co. jetzt gekommen sind. Und alle bei uns brennen eben für die Vision. Weil dann gehen die auch an einem Freitagabend nochmal all in, um Probleme zu fixen. Sonst machen die das
nicht. Das ist aber auch richtig krass. So, dass wenn ein Mitarbeiter die Vision vom Unternehmen sogar noch mitträgt, dann ist er noch mit mehr Engagement wahrscheinlich noch bei der Sache, oder?
Ja, für mich die Frage, die sich stellt, habt ihr Mitarbeitern, ich weiß nicht, ob du es beantworten darfst, gewisse Prozente der Firma irgendwie sowas gegeben, irgendwie Belohnungssystem? Weil das, also ist ja was Bekanntes bei SIS, du guckst ja Microsoft, alles drum und dran.
Ja, also VSOP, Visual Share Option Pooling, Programm macht für viele Startups sicherlich Sinn. Das Problem ist nur, wenn du am Anfang viele Anteile abgibst, verwässerst du natürlich, wenn du weitere Fundraising-Runden machst, umso stärker. Trotzdem würde ich jedem Startup empfehlen, circa 10% mindestens an Unternehmensanteilen immer für VSOP-Programme zurückzuhalten. Wir haben das bei bestimmten Experten kommuniziert, dass wir mit denen ein VSOP-Programm machen. Das wird auch gerade bei uns im Team weitergehend ausgerollt. Ich kenne Startups, da ist jeder Mitarbeiter am Unternehmen, selbst wenn es nur kleine Anteile sind, beteiligt. Ich kenne auch andere, die das gar nicht machen. Ich würde sagen, wir haben so einen Mittelweg dazwischen gewählt. Man muss halt schauen, dass man dem Mitarbeiter irgendwie auch erklärt, ich kann dir jetzt nicht einen hohen Prozentbetrag an Anteilen geben.
Ja, ist ja nicht seine Idee.
Das funktioniert einfach klar. De facto nicht.
Das war ja für mich eher gedacht, ob so jetzt als Beispiel jetzt mal eingeschissen 5 Shares, so eine Beträge, wo man sagen kann, ey, vielleicht in 5 Jahren ist es so und so viel wert. Aber dann haben wir jetzt gehört, okay, Leute anschreiben, 150 Interviews, Förderprogramme, Geld einsammeln in der Krise, wo Silicon Valley und allgemein die Wirtschaftslage, Zinserhöhungen auf 5 Basispunkte und alles drumherum. Trotzdem habt ihr euch durchgebissen und dann 2023 war die Runde abgeschlossen oder wann habt ihr das
Wir haben im Mai letzten Jahres dann 2 Angels an Bord geholt und den IFB Hamburg.
Mhm.
Das ist der VC-Arm der Stadt Hamburg. Ich bin echt froh, dass die damals an uns geglaubt haben, weil wir hatten im Grunde noch kein wirklich fertiges Produkt. Wir hatten kaum wirklich nennenswerte Kunden, außer vielleicht so ein paar Pilotprojekte. Mhm. Und das war eben im Mai letzten Jahres. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir sind mit dem FC Bayern live gegangen und ein paar anderen Kunden. Das hat sich durch positives Feedback vom Kunden rumgesprochen. Und jetzt innerhalb von einem Jahr sind wir dann halt den Weg gegangen, der dann auch zu dir geführt hat.
Ja, also mein größter Respekt, aber jetzt, wenn du auf deine bisherige junge unternehmerische Laufbahn, weil meine ist auch jung, egal wie, für mich ist jemand, der wirklich erfahren ist, erst mit 30 Jahren Erfahrung oder was auch immer, oder wenn sogar 40. Wenn du als Gründer jetzt die Laufbahn anschaust, wo sagst du, waren das schönste Moment und auch gleichzeitig der schlimmste Moment. Also der schönste, wenn du mich jetzt fragst, war bestimmte, nee, ich glaube nicht mal das Geld einsammeln, ich glaube was anderes. Was sagst du? Was denkst du ist der schönste Moment?
Von dir jetzt?
Nee, von ihm jetzt, wenn du die Story von Reutz anhörst.
Der schönste Moment ist ab dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, hey, diese lange Entwicklung, das war jetzt wirklich über Jahre, ne, die Entwicklung, hey, es funktioniert. Ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, hey, ich krieg die richtigen Forecasts, es funktioniert alles und ich weiß, es rollt jetzt wenigstens. Die Investition hat sich gelohnt. So, ich stelle mir das richtig krass vor, das Gefühl. Vor allem diese lange Zeit. Und auch, war ja auch schwierig, oder? Also man weiß ja, über die Zeit, wo du das entwickelst, weißt du ja die ganze Zeit nicht, hey, funktioniert das jetzt wirklich?
Ja.
Oder? Das hängt ja viel ab.
Also,
ich glaube, das war auf jeden Fall sein bester Moment.
Also, ich glaube, er war selber ein bisschen überfordert mit der Frage.
Ich finde, es ist eine echt gute Frage, weil ich glaube, diese Momente, die brauchst du und an die musst du dich erinnern können, um dich daran festzuhalten, um die schwierigen Momente wieder quasi zu überstehen. Für mich waren es mehrere, aber ich denke, einer war sicherlich vor knapp 2 Wochen. Ich bin auf eine, was ich gerne mache, ist Kunden besuchen. Das würde ich jedem empfehlen. Und ein Kundenbesuch ist, fahr dahin und verstehe nicht nur, was sind die Probleme, die du löst mit deiner Lösung, sondern auch, was sind die anderen, die er hat, um wirklich das gesamte Bild zu verstehen. Und dafür musst du dann nach einem Mannheim fahren, nach Berlin, nach München. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Du stehst morgens um 5 auf, du bist abends um 23 Uhr zurück und am nächsten Tag geht das normale Kinderkarussell weiter. Für mich war der schönste Moment, als ich von diesem Marathon mit Kunden wiedergekommen bin vor 2 Wochen. Wir hatten einen Paul Valentine besucht, wir hatten einen 6PM besucht und ich erstmal mit sehr, sehr viel positivem Feedback von den Kunden wiedergekommen bin. Der Kunde sehr, sehr offen und ehrlich mit dir spricht, dir sagt, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ein Vertrauensverhältnis, was jeder Gründer mit seinen Kunden haben sollte, weil viele lächeln dich an und sagen, ja, ich bin zufrieden und 2 Wochen später erreichen sie dir die Kündigung ein. Ja. Kenne ich viele Gründer, bei denen das so ist. Bei uns ist das nicht so, wir hatten die letzten 26 Wochen keinen Churn mehr. Aber zurück zu deiner Frage, ich hatte dann am Freitag, haben wir immer unser All-Hands-Meeting, da kommen alle Teammitglieder zusammen. Und mein schönster Moment jetzt in den letzten Monaten war, dass ich das Gefühl hatte, geil, wir haben jetzt diese Experten an Bord, ein Jochum, der kommt von SAP, der macht bei uns Customer Success Management und der betreut die Kunden so gut, dass ich den Kopf frei habe, wieder mal 2, 3 und 5 Monate in die Zukunft zu blicken, um mir zu überlegen, wo soll Voits dastehen. Denn das Schlimmste für mich ist, wenn du nur in dem Tagesgeschäft bist und nicht mehr rausgucken kannst, okay, wo investiere ich jetzt eigentlich meine Zeit und wo wollen wir strategisch als nächstes hin?
Das ist ja das Wichtigste. Als Unternehmer musst du ja das Unternehmen vorantreiben und dich am besten gar nicht mit dem Problem beschäftigen. Weil wenn du reagierst auf die Probleme, bist du ein schlechter Unternehmer. Du musst sie delegieren und weiterhin schauen. Meine Meinung, ob man zustimmt oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber wenn man bei mir, wenn wir Probleme haben oder so, ich kümmere mich gar nicht um die. So, ich weiß darüber Bescheid, aber ich sage mir so, ja, macht mal, weil ich kümmere mich um meine Probleme in der Zukunft, weil ich will immer nach vorne. Bei mir ist ja, ich bin ja immer bekannt als eine Lokomotive, die nach vorne marschiert und links, rechts ist mir alles relativ egal.
Weißt du, wie der Prozess war, dass wir Stepan als Kunden gewonnen haben?
Nein, tatsächlich nicht.
Mal raus. Wir haben's ja eben, du hast den Termin gebucht und
dann. Ach stimmt, wir haben uns ja mal kennengelernt beim Dinner. Da habe ich ja gerade mich gerade dran erinnert.
Also der erste Kontakt mit Stepan war, wir hatten ein E-Com-Dinner hier im Soho-Haus.
Du kannst auch sagen, dass du mich arrogant fandest, kein Problem.
Stepan kommt da rein, ich meine, wir zahlen da geht ein bisschen Cash drauf pro Kunde, der da kommt. Stepan kommt da rein, so, ich gehe auf ihn zu, hey, wie geht's dir? Macht kaum den Mund auf. Und nach 20 Minuten war er wieder weg. So, und ich dachte, scheiße.
20 Minuten.
Weil damals noch kein wirklicher Kontaktpunkt. Ich dachte mir, Elevate wäre eigentlich der perfekte Kandidat und ich schaff's nicht, den irgendwie ans Telefon zu bekommen. Und dann bucht sich diese Person bei dir ein paar Monate später einfach einen Termin und du denkst so, Stepan
Timisch. Also war das jetzt ein Zufall? Also ihr habt euch gesehen und dann per Zufall hast du dann nochmal einen...
Du musst dir vorstellen, ich habe ja eine Partnerschaft mit Tracify. Also wir arbeiten ja mit Tracify. Ich finde ja, das Tool ist so ein Performance-Marketing-Tool. So. Und dann schreibt mir Marc, Stepan, kannst du bitte vorbeikommen? Bla, bla, bla. Ich hatte auch 1, 2 offene Themen. Ich war so, ja, okay, komm vorbei, kein Problem. Aber ich meinte zu ihm, ich bleib maximal 20, 30 Minuten, ich muss nach Hause. So, dann komme ich da an und ich kannte Voits nicht und ich muss sagen, boah, mir war es so egal. Diese ganzen Gründe, so, ich bin ja gar nicht so, ob du 10 Millionen machst, ob du 2 Millionen machst, wenn du respektvoll zu mir bist, bin ich respektvoll zu dir. Ob du Probleme in deinem E-Commerce hast oder ob du keine Probleme hast, juckt mich nicht. Ich komme dahin, ist meine Freizeit, quatsch mit dir, geh nach Hause. So, und dann kann ich vor jetzt nicht und dann kann ich Janik nicht. Oder war in seinem Hemd, da war ich noch ganz genau, meinte, hey, ciao, ich bin zum Markt gegangen, hab das papp, haben was unterschrieben, haben ein Foto gemacht für LinkedIn, ciao.
Ciao, ja. Tschüss.
Und das war mein erster Eindruck von Sepp, also der allererste Eindruck. Dazu kennst du noch ein paar TikTok-Shorts, so. Und dann bucht er sich bei dir einen Termin und dann guckst du, also wenn man Stepan das erste Mal kennenlernt, er guckt so in die Kamera, so ein bisschen grimmig. Und du willst dann ja schon schnell auf den Punkt kommen. So, ich erzähle dir was und dann stellst du keine Fragen. Und ich so, hast du verstanden? Aber wenn Stepan keine Frage stellt, dann heißt es in der Regel, er hat es verstanden. So, ja. Jetzt würde er die Frage stellen. Und sagt dann, ja, wann können wir loslegen?
Ja, ich bin ja schneller Entscheider.
Er ist immer ein schneller Entscheider. Immer, egal was betrifft. Also
vom Erstkontakt.
Kennt ihr auch schon.
Also das der erste wirklich, Termin ja. War am Mittwoch und Unterschrift war am Montag da. Und danach, anderthalb Wochen später, sind wir schon live gegangen. Also das war der schnellste Sales-Prozess.
Wie lang ging es vom ersten Mal sehen bis zur Unterschrift?
Ja, Mittwoch früh. Ich buche mir immer Termine frühs.
Ja.
Montag war schon der Vertrag ready. Und also du musst dir vorstellen, bei denen ist ja, die brauchen ja super viele Daten. Die müssen ja auch so Tokens erstellen und generieren voller Kopfschmerzen. Und da waren wir auch super schnell mit dem Team. Und dann waren wir, keine Ahnung, wirklich eineinhalb Wochen später live. Normalerweise habt ihr ja so eine Onboarding-Zeit von 2-3 Wochen.
2-3 Wochen, ja.
Was vollkommen legitim ist, da du hast ja auch nicht vergessen, die müssen ja normalerweise, bei uns ist ja der Setup sehr lineal. Wir haben ja Shopify, das war's. Viele andere Marken haben Amazon, Kaufland, was auch immer da alles dazugehört. Deswegen ist das viel komplizierter und du brauchst ja auch das. Aber ja, also von allem, wenn ich jetzt im rückblickend das anschaue, finde ich Voids sehr geil. Wo ich persönlich ja auch, glaube ich, und wo du auch selber sagst, wo du vielleicht eine Schwäche hast, oder ich stelle mir das vor, Sales, ne? Mhm. Weil ich kann es mir super schwierig, mir fällt es ja auch super schwer. Ich habe ja jetzt Consulting, wir haben, keine Ahnung, ich glaube 50 Verträge unterschrieben. Ich habe selber gesagt, ich halte mich komplett raus, Sales raus. Ich kann Sales nicht. So, wenn ich mich da im Gespräch sitze und da nachbohren muss, diese Einwandbehandlung, Goldstandard, ist ja gar nicht mein Ding. So, weißt du, jeder Unternehmer, Gründer muss seine Stärken kennen. Ich kann keine Verkaufsgespräche führen, das übernehmen andere Mitarbeiter von mir. Wie war der Prozess für dich im Closing? Weil du kamst ja von Philips, wo man 0% als Vertriebler quasi tätig ist. Geschäftsführer, und da musst du als Geschäftsführer besonders am Anfang ja super viele Sachen machen. Du machst ja hier Mitarbeitereinstellung, HR komplett, der will Urlaub, der ist krank, Entwicklung, Finance, was auch immer. Wie hast du Sales gelernt oder wie gehst du an Sales voran? Hast du irgendwas entwickelt? Hast du vielleicht, keine Ahnung, irgendwo ein Coaching gemacht? Wie hast du es gemacht?
Ich hatte Glück, glaube ich, weil ich Cold Calling im Alter von 14 bis 16 Jahren 2 Jahre lang gemacht habe.
Toller.
16 Jahre? Was hast du denn da gecallt?
Mein Schwager hat eine Agentur, PR-Agentur und brauchte Termine.
Okay.
Ich sollte mir alles von Leadlisten bis eine Pitch-Vorlage quasi selber zurechtbauen. Das habe ich dann gemacht. Und wenn du andere Unternehmer mit 14 Jahren anrufst und denen versuchst zu erklären, dass es sehr notwendig ist, den Geschäftsführer deiner PR-Agentur zu treffen und am besten auch schon mündlich vorher einen Vertrag sozusagen, dann weißt du, was Vertrieb ist.
Das ist krass, hast du schon sehr, sehr früh so Ding mit Verkaufsskript und so.
Das würde ich jedem empfehlen. Wenn ihr eine Tochter, einen Sohn habt, setzt ihn ans Telefon und gebt ihm die Aufgabe, versuch mal 5 Termine zu machen.
Also wirklich, weißt du, hätte ich niemals gesagt, weil es schlecht gemacht hat oder was auch immer, sondern für mich, weißt du, keiner Gründer, den ich kenne, hat Cold Calling mit 14, 15 gemacht, und die Herausforderung, die ich normalerweise höre, egal mit wem ich spreche, besonders so bei Software Companies, sind die Sales, weil am Anfang hast du einfach nicht das nötige Kapital, um einen Sales-Typen einzustellen, der das alles macht, deswegen krass.
Also Johannes von einem Chat Army zum Beispiel, die Zahlen, die ich kenne, grüße Johannes, der zu gewissen Zeiten in der Woche über 800 Cold Calls durchgejagt. Rechnet das mal hoch am Tag. 800 Cold Calls.
Ja.
Und ich sitze in meinem Stuhl und denke mir mal Cold Calls, und dann sagt mir Andreas, ja, mach mal Cold Calls. Ich sag, ja, Bruder, was für Cold Calls? Bruder, was für Cold Calls? Ich mache einen LinkedIn-Post, das war's schon. Aber okay, dann hatten wir, Vertrieb hat sich ja dann erledigt. Krass, hätte ich nicht gedacht, weil hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, Vertrieb war das schwierigste Part. Von Geschäftsführer sein, jetzt nicht die letzten halben Jahr, was waren die schwierigsten Sachen für dich? Weil für mich persönlich am Anfang war es, und das muss ich einfach sagen, ey, Mitarbeiter. Weil ja. ich war 16, 17, 18, super emotional, nicht gelassen. Heute, ich habe mir ja die Story mal bei Snox, bei Masterclass erzählt. Ich habe das ja auch eingeblendet. Wir haben 300.000 verbrannt an einem Tag bei Performance Marketing, weil die eine Null zu viel gemacht wurde. Oh. Ich war so, egal, passiert. Das hat mich nicht mal, ich will nicht sagen, es hat mich nicht interessiert, aber ich war so, ey, ich werde A, ein Mitarbeiter von mir deswegen nicht fallen. Das war nicht seine Absicht und das wollte er nicht machen. So, weißt du, und ich bin damit halt ruhig umgegangen. Natürlich haben wir das gewisse finanzielle Polster dafür und die Amex-Punkte haben ja trotzdem geschmeckt für den Flug, deswegen passt. Immer das Positive sehen. Aber jetzt bei dir rückblickend, was war die größte Herausforderung als Geschäftsführer?
Ja, ich würde das einzeln unterschreiben, gute Mitarbeiter finden. Weil du kommst an einen Punkt, wo du kannst nicht mehr Zeit investieren in Arbeit. Du arbeitest schon deine 70, 80 Stunden. Das heißt, natürlich musst du daran arbeiten, dass du selber effizienter wirst, aber du musst auch daran arbeiten, dass du andere Experten findest, die das, was du vorhast, mittragen. Und das war für uns die größte Herausforderung mit Abstand.
Krass. Wie viele Mitarbeiter seid ihr Stand jetzt?
Wir haben jetzt 8 FTEs. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen weiter wachsen. Aber ich glaube, wir können mit dem Setup auch gut jetzt noch mal uns verdreifachen.
Ja, also das, guck mal, das sieht man ja an Facebook, an Twitter, was auch immer. Die hatten ja 1000 Mitarbeiter. Man tendiert dazu, zu viele Mitarbeiter zu haben. Und auch wenn ich das vielleicht jetzt eine unpopuläre Meinung sage, ein Mitarbeiter wird dir immer sagen, dass der zu viel Arbeit auf dem Tisch hat. Weißt du, am besten willst du ja so wenig arbeiten wie möglich und so gut bezahlt werden, wie es geht. Deswegen ist ja vollkommen legitim. Wenn wir jetzt Voice ja anschauen, so ich bin ja auch Kunde und ich, wenn du mich jetzt fragst, okay, für mich A, was in meinen Augen der komplette USP von euch ist, was du nicht erwähnt hast, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es dir gar nicht noch nie gesagt, dass ihr auf dem Markt zugänglich seid, vom Preis her. Eure Konkurrenz kostet 50, 60, 70.000 oder was auch immer und ihr seid relativ bezahlbar. Weiß man, wie viel kostet?
Wir haben die Preislisten nicht öffentlich.
Okay, ja, dann gehe ich. Aber ihr seid ja zugänglich.
Ja, richtig. So. Ja.
Jeder, der euren Standards erfüllt, kann sich mal anfragen und den Mehrwert sehen. Für uns der Mehrwert war, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt direkt in E-Mail-Kampagnen umgesetzt, unser CRM-Team benutzt es, unser Social-Media-Team benutzt es für Instagram, alles drum und dran. Weil vorher war es halt okay, als Beispiel, wir posten jeden Tag 5 Stories, ja. 365 Tage im Jahr. Was posten wir an welchem Tag? Was wir jetzt gerade machen, wir haben es ja aufgeteilt, wir sind ja auch mit Newsletter, CRM, Push-Notifications, Pensum hochgegangen. Wir haben 3 Newsletter in der Woche, jeweils um 10 Uhr Dienstag und Donnerstag, glaube ich. Samstag ist um 10 oder um 14 Uhr. Nagelt mich da nicht fest. Push-Notification. Wir waren so, okay, was verschicken wir, was machen wir, alles drum und dran. Dafür benutzen wir Voice. Und auf der anderen Seite für uns, weil wir nicht Performance-Marketing getrieben sind, sondern organisch, Instagram. Das war einer der größten Uplifts, weil wir wirklich Produkte, die sich nicht verkauft haben, da abgebildet haben, ja. Und die sich verkauft haben. Punkt 2. Zurückzukommen auf das Thema, was ich angerissen habe, euer USP, Preis. Wenn ich mir vorstelle, wie, ich will euch jetzt nicht als günstig betiteln, aber dass es zugänglich ist, jeder, der, sagen wir mal, 3 Millionen, 4 Millionen Euro im Jahr macht, und das machen viele Unternehmen, können sich das leisten und können sich damit richtig geil upliften. Wenn du mich fragst als Ausstehender, wo ist die Vision von Voice? Mhm. Ich würde sagen, die Vision von Voice soll sein, A, es stand jetzt, vielleicht korrigiere mich, ihr seid ja sehr Shopify-lastig. Ne? Ziel ist, Magento, Shopware, diese ganzen Sachen anzuhören. Und da, so wie ich dich kenne, seid ihr schon dran. So viele Marketplaces wie möglich. Und was ich mir richtig geil vorstelle, wo ich wirklich viel Potenzial sehe, auch Voice weiterzuentwickeln, A, für den Einzelhandel, was super kompliziert ist, aber das sagen wir in 5 Jahren. Und die Zwischenphase, nicht nur E-Com-Shops, sondern so diese ganzen Companies, die keine Ahnung was machen, die irgendwas anderes verkaufen, so per Telefon oder per digitales Anbieter. Ich kann mir euch da richtig geil vorstellen. Wo siehst du Voice in 5 Jahren und in 10 Jahren?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Marken und alle Unternehmen deutschlandweit, aber auch weltweit ein Verständnis dafür aufbauen, dass sie extrem viel Cash liegen lassen, weil sie zu viel oder zu wenig Warenbestand haben. Du wusstest das, du hast das als Unternehmer die letzten Jahre hautnah erlebt. Viele haben das Problem noch gar nicht so auf dem Schirm. Das heißt, wir sind sogar noch auf der Welle, die da noch kommen wird.
Ihr seid ganz am
Anfang. Noch ganz am Anfang. Das heißt, mein Tagesgeschäft ist erstmal auf das Problem aufmerksam zu machen und Leuten zu zeigen, wie viel sie in Euro verlieren. Denn ich glaube, das eine ist, ich habe ein emotionales Verständnis für ein Problem. Es tut mir im Tagesgeschäft weh, weil ich muss manuell in Excel irgendwas planen. Das ist nervig, das kostet Zeit. Aber das, was wirklich Geld kostet, das ist, wenn ich zu viel und zu wenig Warenbestand habe. Was wir quantifizieren konnten mit zum Beispiel ein paar Marken, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, schon erfolgreich seit mehreren Monaten, ist, dass die im Schnitt, wenn sie 10 Millionen Jahresumsatz machen und circa bei 10% EBIT, also Ergebnis quasi vor Steuern stehen, sagen wir mal, bei dem bleibt 1 Million Euro im Jahr Free Cashflow mehr oder weniger hängen, dass dann Potenzial ist, dass sie auf 1,5 oder 2 Millionen kommen können. Und da sage ich, okay, meine Vision von Voits ist, dass wir allen Unternehmen mit diesem Problem, und wir wissen, dass 9 von 10 Unternehmen dieses Problem haben, lösen, an dieses Geld ranzukommen. Denn das ist absolute Verschwendung. Keiner hat was davon, dass da zu wenig, also frustrierte Kunden sind, die Schuhe nicht bekommen, oder zu viel, irgendwas, was hier im Lager vergammelt, weil keiner die siebte Farbe haben wollte, rumliegt. Und daran arbeiten wir, dass du da sowohl von Seiten Marketing, wie ihr das macht, gegensteuern kannst, aber auch von Seiten des Einkaufs die besseren Wetten platzierst.
Geil. Und wenn wir jetzt auf Marketing anschauen, du als Gründer, jetzt nicht nur Voits als Unternehmen, bist ja auf LinkedIn aktiv. Wie oft postest du gerade da die Woche?
Aktuell vielleicht einmal die Woche.
Muss mehr machen.
Ja.
Also an deiner Stelle würde ich, ist ja auch kein Geheimnis, ich habe ja auch einen Copywriter, der das mit mir macht. Ich glaube, das Invest von, sagen wir mal, 3.000 auf LinkedIn oder 4.000 würde sich bei dir innerhalb von einem Monat direkt rausholen. Du musst ja vorstellen, du hast ja, wir sagen nicht die Anzahl, wie viele Kunden ihr habt, aber beispielsweise in Deutschland hast du, keine Ahnung, ich glaube, ich will nicht lügen, 4 Millionen Unternehmen oder 5 Millionen, was auch immer. Du könntest hier in Deutschland alleine, keine Ahnung, 10.000 Kunden haben. Einen Kunden zu gewinnen die Woche ist ja nicht das Problem. Besonders mit der Motivation, die ihr in der Vergangenheit dargelegt habt. Aber wenn wir jetzt auch so die Entwickler anschauen, du sagst ja auch, ihr werdet mitarbeitertechnisch wachsen. Was mich interessiert, wollt ihr entwicklertechnisch wachsen? Wollt ihr Sales-Leute einstellen? Was schaut ihr euch gerade so an?
Voll. Also das ist ja auch eine Frage, die sich viele andere Gründer stellen. Wo bewege ich welche Hebel und wo investiere ich meinen Cash? Weil du kannst nur irgendwie, sagen wir, du hast 10 Goldtaler und du möchtest die 10 Goldtaler platzieren. So, wo platziere ich die? Aus 10 werden nicht 11 von heute auf morgen. Was wir machen oder was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, ist, dass die meisten Goldtaler beim Produkt zu investieren. Das heißt, ich war bis dato einer der einzigen Sales-Mitarbeiter, die wir hatten. Alles andere ist ins Produkt geflossen. Wie können wir das Produkt so geil wie möglich machen? Jetzt sage ich, das Produkt ist an einem Stand angekommen, wo unsere Kunden alle sagen, das ist geil, das hilft mir. Ich kann bestätigen in öffentlichen Cases, die wir auf LinkedIn kommunizieren, dass ich einen großen finanziellen Mehrwert daraus trage. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, jetzt können wir uns auch leisten, weitere Vertriebsmitarbeiter dazu zu holen. Das heißt, ich glaube, wir werden die nächsten Wochen und Monate durchaus 1 bis 2 weitere Vertriebsmitarbeiter ins Team dazu holen, die mir helfen, quasi mehr Kundengespräche zu führen und mehr Kunden durch diesen Vertriebsprozess durchzuführen.
Ja, aber das sollte ja Ziel Nummer 1 sein, weil am Ende natürlich hast du ja das Produkt, Kunde ist König, und auf der anderen Seite ohne Verkäufer geht ja gar nichts. So, das ist ja die wichtigste Abteilung in einem Unternehmen. Marketing ist alles drum und dran, in meinen Augen immer, ich will nicht sagen, weißt du, ich wurde mal ausgelacht, wo ich gesagt habe, Copywriting ist scheiße. Ich habe gesagt, Copywriting ist das Unnötigste, was du haben kannst. Wenn du verkaufen kannst, dann wird schon alles funktionieren. Ja, und deswegen dieser Skill, den du erlernt hast mit 14, 16, echt.
Das ist das, was mich am meisten, jetzt gerade geflasht hat, überrascht und so. Echt? Und sagt, hey, 16, yo, ruf mal an da. Also ich weiß, mit 16, no chance.
Vor allem, ich hatte spät Stimmbruch, ne?
Noch kein Stimmbruch.
Hi, ist Yannick. Ja. Mit 15, 16 erst Stimmbruch so richtig gehabt.
Krass. Und das flasht mich immer noch. Du hast ein paar Anrufe mit 14, 16 gemacht. Ja, ist krank. Was würdest du sagen? Netzwerk. So, du hast ja angesprochen, du hast ja Gründerin angeschrieben, gesagt, ey, wie sammle ich Geld dann, alles drum und dran. wie wichtig ist dein Netzwerk für dich? Weil ich ja immer auch bei mir fragst oder was auch immer, würdest du sagen, wo investierst du gerade deine meiste Zeit? Netzwerk aufbauen, jetzt nicht unternehmerisch gesehen, sondern als quasi als Geschäftsführer dein Netzwerk zu pflegen, Netzwerk aufzubauen oder in dein persönliches Personal Brand. Wo investierst du meiste Zeit und was macht dir am meisten Spaß?
Also da sind Tobi und ich, wir sind da schon, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man sich einen Co-Founder sucht, sollte man sich komplementär was suchen. Also jemand, der da nochmal wirklich auch teilweise anders ist. Ich bin vielleicht eher der extrovertierte Typ. Das hast du beim E-Com-Dinner gemerkt. Ich gehe dann auf die Leute zu, selbst wenn sie in dem Moment keinen Bock haben, mit mir zu reden. Aber ich halte dann halt auch entsprechend nach. Ich gehe nochmal das zweite und dritte Gespräch. Und dann merken die Leute aus meinem Netzwerk, hey, mit Yannick, auf den kann man zählen. Wenn ich dem mal WhatsApp schreibe, dann antwortet der innerhalb von 1 bis 2 Stunden oder vielleicht auch schon schneller zurück. Bei Stepan sind das eher so 10 Minuten. Und ich finde, das ist halt das Wichtige, was beim Netzwerk häufig vernachlässigt wird. Das Netzwerk, du musst dich auf dein Netzwerk verlassen können, aber das Netzwerk muss sich auch auf dich verlassen können. Und das machen wir, indem wir sagen, Give First, das haben wir bei einem der Accelerator-Programme, bei dem wir teilgenommen haben, Techstars hier aus Berlin, aber auch weltweit vertreten, ist sowas wie Y Combinator, eigentlich das zweitgrößte Accelerator-Programm der Welt. In der ersten Woche, das, was die dir quasi predigen, ist Give First. Und ich sag euch, das ist der Gamechanger. Was bedeutet das? Wenn immer du ein Netzwerkgespräch hast mit einer neuen Person, die du kennenlernst, wo du noch nicht so richtig weißt, was kann mir die Person eigentlich bringen? Weil ganz ehrlich, ich sehe so häufig auf LinkedIn, dass Leute abhaten, geh auf keine Events, es bringt nichts. Netzwerken, es bringt nichts. Ich glaube, viele gehen einfach das Thema Netzwerken falsch an. Das, was wir machen, ist, meistens mit der Person erstmal zu sprechen und am Ende von dem Gespräch, der Gamechanger ist, wie kann ich dir helfen? Und dann gucken die Leute.
Am Ende ist auch der Kontakt da so.
Und oder dann kommt so ein Blick, die freuen sich. Meistens wollen sie gar keine Hilfe, aber was die dann machen ist, meistens ohne, dass du fragen musst, danach eine Intro zu schreiben. Und das funktioniert so gut. Ich kann jedem empfehlen, wie kann ich dir helfen? Und das auch ernst zu meinen. Und wenn du diese Frage stellst, dann wird das automatisch auf dich zurückkommen.
Geiler Tipp. Und jetzt nochmal 3 weitere Tipps. Jetzt nicht auf das 2024, sondern jetzt von heute in ein Jahr. Was würdest du für Tipps geben an Gründer, die jetzt am Start sind, die eine Vision haben, die vielleicht eine Software entwickeln wollen, die vielleicht irgendeine Company gerade in Sicht haben, deine 3 Tipps für das nächste Jahr.
Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Summary aus unserem Gespräch heute. Das erste, such dir ein Problem, was richtig, richtig groß ist. Versuch, das Problem zu verstehen. Denk nicht von der Lösung aus, sondern denk vom Problem aus. Habe ich das Problem richtig verstanden? Denn es gibt nicht diesen einen Moment, wo die Lösung sich auf einmal um die Ecke schleicht und du dann alles verstanden hast. Das ist ein schleichender Prozess dahin. Das heißt, versuch eher, das Problem wirklich zu verstehen und zu verstehen, ob das groß ist. Kann ich damit mein EBIT verdoppeln? Kann ich damit meine Arbeitszeit um 90% reduzieren? Das sind große Probleme für mich. Zweitens, ich würde versuchen, so lange wie möglich die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Wir haben bei uns intern uns mit, ich sage jetzt mal, dem Exist-Gründerstipendium, was ich erzählt habe, von 2.500 Euro brutto über einen sehr langen Zeitraum als Gründer selber finanziert. Und ich würde versuchen, diese Kostenstruktur für dich als Gründer zu halten, solange wie es geht, weil dann bist du nie auf ein höheres Gehalt angewiesen und kannst dementsprechend dann auch das Geld woanderweitig deutlich besser investieren, hast ein anderes Mindset. Drittens, fang so früh wie möglich an, dir Gedanken zu machen, was könnten die weiteren Experten sein, die du Step by Step fürs Team aufbauen möchtest und die du hinzuziehen möchtest. Nicht, dass du, weil dieser Hiring-Prozess ist meistens eher ein Prozess von 6 Monaten, von Anfang bis Ende. Die Leute haben Kündigungsfristen. Du musst dir erstmal anschreiben. Du musst dir erstmal überzeugen. Das heißt, wenn du jetzt eine Person brauchst, dann bist du eigentlich schon zu spät dran. Versuch 6 Monate in die Zukunft zu denken und dich zu fragen, wo muss das Team da stehen? Wenn du die 3 Probleme verinnerlicht hast, ich glaube, dann bist du gut aufgestellt.
Ja, 100%. Und allgemein, ich gehe davon aus, dass wir meine persönliche Einschätzung, man sieht ja auch die Arbeitsplatzzahlen und alles drum und dran. Statistik wird ja in Amerika gerade schlechter. Ich gehe davon aus, dass wir in September 2 Basiszinssenkungen haben. Mal gucken. Und dann sollte hoffentlich die Wirtschaft ein bisschen wieder ankurbeln. Ich hoffe das zumindest. Ja. Und dann gucken wir, wo sich alles hinentwickelt. Und jetzt deine 3 persönliche Ziele für, wenn wir in einem Jahr schauen, was willst du in einem Jahr erreicht haben?
auf dem Weg zu 100 aktiven Zahlen- und Voice-Kunden sein. Da sind wir gut on track. Wie gesagt, wir nennen jetzt keine Zahlen, aber das wäre das eine Ziel. Das Team weiter festigen, Mitarbeitern mehr Verantwortung geben und zu guter Letzt das Produkt nochmal doppelt so geil machen, wie es jetzt ist. Das Produkt ist schon ziemlich geil. Haut mich gerne an. Oder auch Stepan einfach, wenn ihr nochmal mehr Erfahrungswerte sammeln wollt, was wir eigentlich genau machen, wie es genau funktioniert. Aber ich glaube, da ist noch unfassbar viel Potenzial. Du hast es angesprochen, die ganze Marketingseite habt ihr euch quasi zu Herzen genommen. Ich glaube, viele Kunden nutzen das noch gar nicht komplett. Da kannst du noch viel mehr automatisieren. Da werden wir super viele Ressourcen investieren.
Nee, es freut mich, ihn zu hören. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, weil jetzt, und an dem Mal weiß ich, dass ihr es hinbekommt. Und ich sage ja immer, als Unternehmer muss man selber die Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben, und um irgendwas zu erreichen. Ein Tipp, weil ich ja auch das gerade rausgehört habe, dass du ja auch gerade super viel unterwegs bist, achte auf deine Gesundheit. Und das meine ich also wirklich sofort. Ich sehe ja das Whoop-Armband, versuch 6 Stunden, 7 Stunden am Tag zu schlafen. Und das meine ich wirklich nicht mal so als Mama oder Papa, so nicht, was auch immer, sondern man sieht, wie es dann bei mir gegangen ist. Ne? Und ich verstehe natürlich auch den Hustle, aber weil ich dich auch wirklich persönlich mag, achte mal drauf. So, hast du noch irgendwas? Willst du irgendwas loswerden?
Also, ich sag, ich bin übertrieben geflasht gerade von der ganzen Story und alles drumherum. Also muss echt sagen, weiter Gas geben, und das wirklich, also hat mich wirklich krass überzeugt. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Danke, danke vielmals, dass du überhaupt auch nach Berlin gekommen bist. Wenn du gesagt hast, eben 5 Uhr aufstehen, dann wieder weggehen. Ja, danke vielmals, dass du dir auch die Zeit nimmst, hier mit uns hinzusetzen.
Ja, danke für den Invite. Hat Spaß gemacht.
Genau. Gerne.